Ich glaube, ich bin uncool. Also ich auch nach einigen Jahren Europäisches Parlament bin ich immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich im Plenum spreche. Dann nimmt man sich vorher was ein bisschen vor und plötzlich große Leere im Kopf. Dann atmet man tief durch.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Ausgabe Nummer 99 mit Christian Pflug als Moderator, Chefredakteur und Fragensteller in dieser Ausgabe. Kurz vor der 100, das ist ein Grund, einen Gast einzuladen, der das ganz große Rad dreht. Am Europarat. Nee, im Ernst, er hat seinen Arbeitsplatz regelmäßig im Ausland und ist für Deutschland, für das westliche Ruhrgebiet, Europaabgeordneter in Brüssel. Jens Geier aus Essen, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, freue mich da zu sein.
Worauf werden Sie am häufigsten angesprochen, wenn die Leute erfahren, dass Sie Europaabgeordneter sind?
Meistens ein ungläubiger Blick, ein Ach so und dann so, was ich Sie immer mal fragen wollte, was machen Sie eigentlich?
Die Frage werden wir heute stellen, ja. Auf jeden Fall. Und müssen Sie dann viel schon klarstellen? Also bekommen Sie schon gleich ganz viele komische Vorstellungen?
Ja, also je nachdem, nach Grundeinstellung der fragenden Person kann das etwas aggressiver ausfallen oder etwas hämischer, aber ganz, ganz oft eben auch so, warum brauchen wir ein europäisches Parlament, was machen Sie da, worüber entscheiden Sie da? Oder das sind dann aber die Fragenden, die das alles schon wissen, die haben ein konkretes Anliegen. Die wollen eine bestimmte Einflussnahme auf eine bestimmte Gesetzgebung und davon gibt's auch jede Menge.
Da werden wir nachher mal hören, ob Sie dann immer ganz viele Zettel mitnehmen, wenn Sie mit Menschen gesprochen haben. So der Klassiker, ich schreibe mir das mal auf und nehme das mit. Eine andere Frage, die interessiert mich noch. Sie sind auch Podcaster, von daher ist Ihnen das gar nicht so fremd, jetzt einen Podcast aufzunehmen, oder?
Videopodcast, ja, tatsächlich. Zweimal im Monat. Das ist natürlich wesentlich kürzer als jetzt der von Radio Essen. Wenn er lang ist, ist er 2 Minuten. Und da nehme ich zu irgendeiner aktuellen Fragestellung eine kurze Stellungnahme auf, gestern etwa zum jetzt ins Haus stehenden Holocaust Remembrance Day, also zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee, aber auch zu aktuellen politischen Fragen im Europäischen Parlament oder auch zu wichtigen Entscheidungen.
Waren Sie schon mal in einem Podcast zu Gast, also der so wie hier bei Radio Essen, so schon mal eine Dreiviertelstunde oder länger ist?
Kann ich mich nicht dran erinnern eigentlich.
Dann nennen wir es doch mal Premiere. Dann probieren wir es mal aus. Ja. Wobei, Sie haben ja gerade noch gesagt, das finde ich interessant, im Europäischen Parlament gibt es auch starke Redezeitbegrenzungen. Da haben Sie hier sozusagen das Paradies jetzt.
Ja, tatsächlich. Also normalerweise ist die Redezeit im Europäischen Parlament 1 Minute. Wenn die Gesetzgebung besprochen wird, für die man selber Verantwortung hat, dann hat man 4,5. Das passiert vielleicht wenn man Glück hat, 2-mal in der Legislaturperiode, aber der normale Button-Beitrag ist guten Tag, 3 Argumente, auf Wiedersehen.
Und wenn Sie überziehen, gibt's die Klingel oder eine Rüge oder so?
Ja, richtig. Also da sitzt ja hinten die Präsidentin oder eine der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Parlaments, der die dann die Redenden aufruft und auch irgendwann dann mal sagt, freundlicher Hinweis, ne? Und meistens ist es so ein Hammerschlag, der dann signalisiert, du bist über die Zeit und komm zum Schluss.
Wir müssen nicht zum Schluss kommen, sondern fangen an und das waren schon spannende Fragen am Anfang, aber ich habe ja noch so ein bisschen die Begrüßungsrede, möchte ich nochmal sagen, wer Essen im Ohr nicht kennt, da sei gesagt, Politiker waren und sind hier schon mal zu Gast, aber auch Musiker, der Bischof, der Trainer von RWE, die Superintendentin und auch eine Domina war schon da, Influencer waren da, Ärztin mit Tourette, also 99 Ausgaben gibt es ab heute dann noch nachzuhören, Essen im Ohr, schaut oder hört mal rein, klickt das Podcast Abo an, dann verpasst ihr nichts. Alles natürlich kostenfrei. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt die dann gerne an podcast@radioessen.de. Und wenn ihr einen anderen Podcast von Radio Essen hören wollt, dann geht das natürlich auch. Da gibt es dann noch den Redebedarf, den wöchentlichen Blick hinter die Kulissen. Und auf die Themen der Woche schaut dann dieser Redebedarf. Und jeden Tag haben wir die Nachrichtenredaktion, die den Tag in 5 Minuten produziert. Die aktuelle Nachrichtenzusammenfassung der Themen aus Essen. Also jeden Tag neu. Da gibt es eine Menge Stoff. Dieser hier ist aber sicherlich der Podcast mit den längsten Folgen. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Die Vorrede war jetzt schon lang, auch von mir. Aber jetzt stelle ich unseren Gast mal vor. Oder besser gesagt, er stellt sich selber vor im Steckbrief. Ich habe da mal so ein paar Zeilen, die Sie gerne hier audiomäßig ausfüllen können. Vollständiger Name.
Jens, ein ganz schrecklicher 2. Vorname, den ich nicht nennen möchte, ist aber ein Traditionsname meiner Familie und dann Geier.
Aber jetzt bin ich neugierig.
Adolf.
Okay. Wann und wo geboren?
Am 22. Juni 1961 in Frankfurt am Main.
Ein Hesse. Mhm. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Also, mein Vater kam aus Oberfranken, meine Mutter ist eine Essenerin. Dass ich in Frankfurt geboren bin, ist eher Zufall.
Also fast in der Mitte, ein bisschen näher an Oberfranken.
Ja, etwa. Ja. Hatte was damit zu tun, dass mein Vater, also die beiden haben sich im Saalbau kennengelernt. Mein Vater ist ins Ruhrgebiet gekommen, weil es hier Arbeit gab. Bei einer großen, berühmten Essener Firma im Industrieanlagenbau. Und dann ist er kurzfristig mal zu einer Konkurrenz gegangen, deswegen Frankfurt, und ging dann aber wieder zurück nach Essen. Das heißt, ich bin seit meinem zweiten, zweieinhalbten Lebensjahr ein Kind des Ruhrgebiets, erst Mülheim, ab sechsten Lebensjahr Essen.
Also kann man schon sagen, echter Essener.
Da, so sehe ich mich. Also ich bin gerne mal in Frankfurt. Ab und zu sehe ich auch mal was, wo ich dachte, oh, Kinderwagenperspektive. Da kommen dann so Bilder zurück. Ich habe da angenehme Gefühle dieser Stadt gegenüber. Nein, aber ich bin Ruhrpott-Junge, ich bin Essener.
Und Sie wohnen auch noch in Essen?
Ich wohne auch in Essen.
Wo, in welchem Stadtteil?
In Rüttenscheid.
Ah, gut, also mitten im Leben. Ihre Ausbildung?
Ich bin Historiker von der Ausbildung her. Ich habe Geschichte, Literaturwissenschaft und Politik an der Ruhr-Universität studiert und wollte auch eigentlich wirklich Wissenschaftler sein.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Abgeordneter im Europäischen Parlament.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen bunte Sachen fürs Poesiealbum. Lieblingsfarbe?
Sonnengelb.
Oh. Zahl der Ehen und der Kinder?
Ehen 2, Kinder 1.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Ach, da gibt's viele. Ich bin wirklich gerne an der Emscher, weil ich die Industriekultur wirklich mag und schätze. Ich bin deswegen auch gerne auf Zollverein. Ich bin gerne in den Ruhrauen. Ich bin gerne in der Gura.
Du hast natürlich viele Orte und es gäbe noch mehr, das weiß ich. Haustiere?
Nein, Allergiker.
Allergisch gegen Hunde und Katzenhaare und so, oder?
Ja, ja. Also es ist, ich mag beide. Ich habe auch beide schon als Haustiere gehabt, aber der dringende Rat der Ärzte ist: Lassen Sie es mit Haustieren, Herr Geier.
Okay. Liebstes Essbares?
Da kommen die oberfränkischen Gene meines Vaters durch. Ich würde sagen, Schweinebraten mit Semmelknödel.
Ah, also richtig zünftig dann auch.
Ja.
Gibt es sowas auch in der Kantine in Brüssel?
Nee, da gibt's Ach, die haben schon mal sowas in vor langer Zeit irgendwie mal was so gemacht, wo sie dann mal gesagt haben, wir haben jetzt mal eine maltesische Woche und wir kochen jetzt mal maltesisch, und dann lernt man solche Dinge kennen, wie dass man Spargel auch mit Blutorangensaft anmachen kann oder so. Das ist auch durchaus aufregend, aber meistens ist das so Mainstream, was allen schmeckt.
Also fränkisch ist da eher weniger.
Nee, da muss man dann die Restaurants suchen, die es aber Gott sei Dank auch im Ruhrgebiet gibt.
Größtes Hobby?
Lesen und ins Kino gehen.
Okay, was lesen Sie so?
Querbeet. Also ich kann wirklich immer noch gerne ein Fachbuch in der Geschichte in der Hand nehmen. Ich lese gerade mit großem Vergnügen eine Biografie über Friedrich den Ersten Barbarossa, also den deutschen Stauferkaiser. Ich lese aktuelle Belletristik. Ich habe gerade von Christian Huber, heißt er, glaube ich, man verlernt nicht, wie man schwimmt, gelesen. Und ab und zu muss man mal den Kopf irgendwo anders reinstecken als in die Politik.
Und Historiker ist vielleicht auch noch ein bisschen das Hobby dann beim Lesen.
Ja. Also ich bin meinem Fach wirklich noch verwurzelt. Wenn ich nochmal studieren müsste, wäre es immer noch die erste Wahl. Die Alternative könnte nur noch sein, Drehbuch schreiben. Würde mich auch interessieren, habe ich mich mittlerweile gelernt. Aber Geschichte ist immer noch ein Fach, wo ich hoch ansprechbar bin, was mich weiterhin total interessiert.
Drehbuch fände ich spannend. Vielleicht mit realem Hintergrund, mit Erfahrungen aus Brüssel oder so.
Könnte man machen. Ich habe tatsächlich ein paar Ideen für ein paar Europakrimis.
Oh ja. Liebstes Urlaubsziel?
Italien.
Ihre größte Stärke?
Zuhören können und Dinge mit Geduld und Beharrlichkeit verfolgen.
Und Ihr größtes Laster?
Größtes Laster? Zu nachgiebig sein.
Also nicht Nein sagen können? Oder?
Nicht Nein sagen können und vielleicht auch den Moment verpassen, wo man sagen müsste, so bis hierhin und nicht weiter.
Aha. Ja. Zuletzt musikalische Vorlieben?
Wenn ich mich entspannen will, höre ich Klassik. Ansonsten ist es quer durch den Garten, ne, um eine berühmte Radiofigur zu zitieren. Hauptsache, es geruft.
Gut, das sind Sie ja richtig. Noch ein paar Entscheidungsfragen. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Stimmungslage, öfter Kaffee.
Gut, Sie haben auch gerade einen Kaffee in der Hand von Radio Essen. Ich hoffe, er schmeckt.
Der ist gut.
In der Radio Essen-Tasse. Können Sie auch mitnehmen nachher. Dann haben Sie im Parlament vielleicht auch nochmal im Büro eine schöne Tasse.
Mache ich gerne. Ich bringe Ihnen dann mal eine Guten Morgen Europa-Tasse von mir vorbei.
Oh ja, gern. Da haben wir schon mal einen Tausch. Dürfen Sie sowas annehmen? Also
bis 100 Euro, ja.
Oh, ja, es, die da Tasse gibt's, ist 99.
Da gibt es Regeln. Nein. Da gibt es knallharte Regeln.
Die
ja.
Tasse ist drunter. Ja. Lieber Tennis oder lieber Golf?
Golf.
Lieber ein Podcast, lieber Buch? Also das ist ja jetzt schwierig, aber machen wir beides.
Ich bin viel im Auto, da kann man schlecht lesen. Also da Podcast und ansonsten Buch und aber auch mal einfach im Sofa sitzen, Knopf im Ohr und zuhören.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Oh, ich bin eigentlich vor 10 nicht zu gebrauchen, also Langschläfer.
Gut, dass wir abends aufzeichnen. Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Fleisch.
Lieber Hemd oder lieber T-Shirt?
Hemd.
Beruflich ja sowieso erforderlich. Oder? Weiß ich gar nicht. Kleidervorschrift gibt's?
Nö, gibt's nicht. Es gibt Kollegen, die laufen auch in Flipflops und T-Shirts im Europäischen Parlament rum. Das ist ein bisschen eine Stilfrage. Ich finde, man soll auch zeigen, dass man ein Amt bekleidet. Also ich finde, man muss auch Seriosität ein bisschen ausstrahlen. Das kann auch mal ein T-Shirt sein, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen. Also auf dem Grillfest der SPD gehe ich nicht im Anzug. Aber wenn ich beruflich unterwegs bin, ist es halt wirklich der Anzug. Selten eine Krawatte, aber ein Stecktuch muss sein.
Ja, das haben Sie dabei. Und ein blauer Anzug und ein weißes Hemd dazu. Genau. Und ein bisschen bunt darf sein. Das Einstecktuch ist bunt. Und auch Ihr Mantel, den Sie ausgezogen haben, war sehr bunt. Das fand ich sehr erfreulich. Sonst hat man sehr viele graue und
ja, so ein bisschen gegen den Trend setzen und dass auch Männer Mut zur Farbe haben dürfen, das versuche ich so ein bisschen auszustrahlen. Ja.
Aber es gibt ja auch Menschen bei der SPD, die rote Schals oder ganz viel Rot tragen. Das sehe ich jetzt nicht im Übrigen.
Mache ich auch. Kommt ein bisschen wieder auf die Umgebung an, aber meistens bin ich ja nicht darauf angewiesen in meinem parlamentarischen Umfeld. Da weiß ja jeder, dass ich Sozialdemokrat bin. Da muss ich die Gesinnung nicht durch Kleidung dokumentieren.
Zwei Entscheidungsfragen habe ich noch. Einmal, ja. Wer in Südhessen geboren ist, muss das natürlich jetzt entscheiden. Bier oder Apfelwein?
Ah, Bier, ganz klar.
Gibt es in Belgien ja auch Gutes. Und Dortmund oder Schalke?
Oh, ja,
das ist immer das Schwierigste zu
sagen. Ja, nee, ich mache das ehrlich gesagt nicht mit. Also ich bin da der weiße Rabe. Ich bin in beiden Stadien gerne. Ich finde, das ist große Oper. Das ist richtig Emotionsduschen. Ich bin glücklich, wenn der Ruhrgebietsfußball erfolgreich ist. Und das schließt natürlich RWE mit ein. Aber zum Beispiel mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde in Essen, auch der MSV Duisburg. Und wenn ich richtig, also wenn ist im Moment nicht der Fall, weil Schalke nicht in der Bundesliga spielt, aber wenn die sich gegenseitig Punkte wegnehmen und Bayern dadurch Meister wird, dann habe ich ganz schlechte Laune. Ganz, ganz schlechte Laune. Also ich möchte gerne, ich weiß, wie wichtig der Fußball für unsere Region ist und ich weiß, habe das auch selber gemerkt, als RWE aufgestiegen ist. Ich merke, dass das ein riesengroßer Bezugspunkt ist und ich finde, das kann man miteinander machen und nicht gegeneinander.
Möglicherweise könnten ja RWE und Schalke irgendwann mal gegeneinander spielen. Das kann passieren.
Also, ja, natürlich. Also das ist, ich wünsche natürlich meinem RWE auch einen Aufstieg, klar, ne? Und so hoch wie es geht. Natürlich kann ich mich noch an Zeiten erinnern, als ich ein Teenager war, dass man in Lebensgefahr war, wenn man mit einem blau-weißen Schal durch Essen gegangen ist oder so. Ich würde da immer zu mehr Sportlichkeit, olympischem Gefühl und Gelassenheit raten.
Vom Fußball kommen wir jetzt zum Amt, das Sie bekleiden. Das ist manchmal auch sportlich und gerade in Europa, da sind viele Abgeordnete und da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe das selber mal besichtigen können. Das ist hochspannend. Ich habe auf der Internetseite gelesen, so seit Anfang 2017 ist Jens Geier Vorsitzender der Europa-SPD, also der 16 SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament und in dieser Funktion ständiger Gast im Vorstand und im Präsidium der SPD. Daraus ergeben sich ein paar Fragen. Also es gibt ja Fraktionen. Die SPD aus Deutschland, 16 Abgeordnete, sind Teil der S&D, das heißt, glaube ich, Sozialisten und Demokraten.
Ja, das hatten also ich sage das immer so, dass ich sage, also wenn man anständiger Sozialist ist, ist man natürlich auch Demokrat. Und insofern ist das, also es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir viele progressive Organisationen aus Osteuropa aufgenommen haben, vor allen Dingen, die aus historischen Gründen mit dem Begriff des Sozialismus etwas gefremdelt haben und darunter nicht gerne gefasst werden wollten. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind eine progressive Allianz aus sozialdemokratischen und sozialistischen und demokratischen Organisationen. Und das soll dadurch zum Ausdruck kommen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Gut, die 16 aus der SPD, ja, die kennen sich, haben ähnliche Grundlage, ähnliche Partei, aber sonst ja, gibt es sicher doch große Unterschiede innerhalb dieser europäischen Fraktionen, wie Sie es gerade sagen. Die kommen ja nur wirklich aus anderen Ländern und
ja, aus anderen Lager. Es gelingt uns eigentlich ganz gut, diese Standpunkte zu vereinheitlichen. Also es gibt Dinge, da werden wir uns nicht einig. Wir halten nichts von Atomenergie. Andere sozialdemokratische Organisationen finden das nach wie vor ganz toll. Da gibt's dann halt kommt man nicht zusammen, und wenn es, müssen wir aber auch nicht drüber entscheiden, weil die Frage, wie ein Staat seine Energie produziert, ist weiter eine nationale Angelegenheit. Aber wenn man sich dazu irgendwie mal in einer Resolution verhalten muss, dann steht auf der Abstimmungsliste da eben ein Free Vote, und dann macht jeder, also eine freie Abstimmung, und da macht jeder und jede, was er und sie dann für richtig hält an der Stelle. Aber wir arbeiten in den Fachausschüssen, da passiert ja die wichtige Arbeit der Vorbereitung von Gesetzgebung, da arbeiten wir ja querbeet zusammen. Also da ist man als deutscher Sozialdemokrat oft der Einzige und hat spanische, schwedische, polnische, griechische, tschechische Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann zusammenkommen muss. Und da ist jetzt weniger die Frage, wo kommt man her und wann hat die Partei mal was wie entschieden, sondern konkret, wie stellen wir uns zu einer jetzt akuten Aufgabe. Und da kommen wir ganz gut zusammen. Also die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament hat eine hohe Kohärenz, wenn es darum geht, wie wir abstimmen. Also sehr oft sehr geschlossen.
Sie sind ja nun SPD-Mann, wie gehört, also in der Partei von Franz Müntefering, von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler natürlich, aber auch von Gerhard Schröder und auch Willy Brandt und Helmut Schmidt natürlich. Haben Sie da Vorbilder? Fühlen Sie sich irgendjemandem näher als einem anderen?
Also Willy Brandt ist eigentlich die Ursache, warum ich Sozialdemokrat geworden bin. Ich war immer so ein bisschen getragen von der Idee, man muss diese Welt besser machen, gerechter machen. Und ich finde, er hat in der Richtung sehr viel erreicht. Und ich wollte einfach in der Partei sein, in der er auch ist. Das ist kein Vorbild, weil ihm nacheifern zu wollen, ist, glaube ich, vermessen. Aber zu sagen, das ist jemand, der meine politische Richtschnur wesentlich mitbestimmt hat, das ist schon richtig.
Eine historische Figur. Würden Sie sagen, die SPD ist heute doch schon verändert gegenüber damals?
Ja, selbstverständlich.
Andere Persönlichkeiten, ja, andere Formate?
Ja. Also viele andere von denen, die Sie aufgezählt haben, habe ich persönlich treffen dürfen. Bei Willy ist es nie zu einem persönlichen Gespräch gekommen, bei Helmut Schmidt schon und bei den anderen auch. Da hat man natürlich so seine Erfahrungen gemacht und weiß natürlich auch mal, wie man es nicht machen wollte. Ne? Also ich habe bei Gerhard Schröder stand ich immer in einer Mischung zwischen Faszination und Erschrecken, mit welcher Nassforschheit der manchmal vorgegangen ist. Den würde ich nun ausdrücklich nicht zu meinen Vorbildern zählen, obwohl Deutschland aus dem Irakkrieg rauszuhalten sicherlich auch ein großer Verdienst ist. Und ich habe das Gefühl, dass man sich lebende Menschen nicht unbedingt als Vorbild nehmen sollte, weil deren Lebensleistung eben nicht abgeschlossen ist.
Ach so, boah. Aber manchmal gucke ich schon, also ich sag mal, als Radiomensch sage ich auch, der moderiert gern gut und der hat ein tolles Profil, das finde ich gut, das finde ich auch ein eigenes.
Ja, es gibt immer wieder Dinge, die ich natürlich toll finde. Ich habe mal für Franz Müntefering gearbeitet, das war der beste Chef, den ich je hatte. Und der hat eine wahnsinnige Begabung gehabt, komplizierte Dinge auf kurze Sätze zu bringen. Das muss man in der Politik können, um verständlich zu sein, aber dabei noch nicht unwahr zu werden. Und das konnte der großartig. Andere Leute, die ich kenne in der Politik, haben andere Stärken. Ja. ich hätte nicht die Nerven in dieser Situation, die Olaf Scholz hat. Das kann man böse formulieren, dass das ans Phlegma grenzt, aber ich bin ziemlich froh und ich kenne ihn auch lange, dass im Moment er dieses Land führt durch ungeheure Krisen, in denen der Krieg unvorhergesehenerweise nach Europa zurückgekommen ist, da jemanden mit seiner Bedächtigkeit, und das meine ich eigentlich jetzt als Vorteil, an der Spitze zu haben, der eben nicht aus dem Bauch entscheidet, sondern abwägt und fragt und sich koordiniert mit Verbündeten und Freunden und dann eine Entscheidung trifft. Also ich kann, der nötigt mir im Moment wirklich Hochachtung ab.
Sie treffen ihn ja wahrscheinlich auch gelegentlich, beziehungsweise, ich habe es ja vorhin vorgelesen, ständiger Gast im Vorstand und im Präsidium der SPD, da sind ja dann auch Lars Klingbeil oder Saskia Esken und so. Wie läuft das dann so ab? Wird da auch mal lauter gestritten und diskutiert?
Alle aufgezählten Personen sind im Präsidium der SPD. Das kommt montags alle 2 bis 3 Wochen in Berlin zusammen. Dort werde ich zugeladen. Oft fliege ich hin, fahre ich hin. Wenn die GDL streikt, fliege ich hin. Aber es ist natürlich ein zusätzlicher Reiseaufwand. Ich schalte mich dann auch gerne mit zu. Seit Corona geht dann auch so geht das dann auch remotely, also praktisch über die Programme, die wir da mittlerweile alle kennen für Videokonferenzen und so. Und sagen wir mal so, es wird schon mal engagiert Argumente ausgetauscht, aber da wird nicht laut gestritten.
Und auch wenn Sie digital dabei sind, Sie sehen die ja, stimmt das, dass Olaf Scholz dieses angeblich schlumpfige Grinsen hat?
Wenn er amüsiert ist, ja.
Okay. Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Arbeit in Brüssel und wie man sich das vorstellen kann. Also wie arbeitet ein EU-Parlamentarier? Ich meine, irgendwo gesehen zu haben, Sie sind wahrscheinlich 2 Wochen in Brüssel für Ausschussarbeit und Ähnliches im Monat. Eine Woche dann in Straßburg, denn da tagt, kurioserweise können wir auch noch drüber reden, das Parlament dann, also das Plenum, dann die großen finalen Abstimmungen. Und eine Woche sind Sie auf Delegationsreise oder hier im Wahlkreis.
Nein, also wir haben sehr viel mehr Sitzungswochen als Landtag und Bundestag, aber unsere sind kürzer, weil die Wege natürlich viel länger sind. Also in meiner Fraktion ist beispielsweise auch der Bürgermeister von Lampedusa, von dieser klitzekleinen Insel südlich von Sizilien, die man aus den Nachrichten kennt, meistens mit unschönen Nachrichten von Flüchtlingen, die da aus Seenot gerettet werden sind und da ankommen oder eben auch nicht mehr lebendig leider ankommen, der hat natürlich einen sehr komplizierten Weg nach Hause. Ja? Deswegen montags 15 Uhr geht's los, donnerstags 12.30 Uhr sind wir fertig. Das heißt, ich bin 4 Tage, 3 Nächte in Brüssel und den anderen Teil der Woche meistens in Essen. Freitag ist dann so der Tag für das Lokalbüro, für Termine, die ich dann habe in dem Bereich, für den ich politisch zuständig bin und den ich betreue. Und das Wochenende ist das Wochenende. Davon gibt's dann 3 Wochen. 2 Wochen dienen der Ausschussarbeit, wo also die Fachausschüsse des Europäischen Parlaments tagen, um Gesetzgebung fachlich vorzubereiten. Eine Woche ist die Fraktionswoche, da wird die Plenarwoche vorbereitet. Da tagen alle Gremien der Fraktion, um dann die Plenarentscheidungen vorzudiskutieren, vorzustrukturieren und zu entscheiden, wie man sich verhält. Und dann kommt die Plenarwoche mit dem doofen Wanderzirkus nach Straßburg. Das steht halt so im EU-Vertrag leider drin und den können wir nur einstimmig ändern. Und Sie ahnen, dass es Frankreich ist, die natürlich großen Wert darauf legen, dass Straßburg Sitz und Arbeitsort des Europäischen Parlaments bleibt. Das hat Gründe, dass die gerne eine der wichtigen EU-Institutionen beheimaten. Es hat auch knallharte ökonomische Interessen des Elsass. So, für mich ist es jetzt, wir würden das gerne ändern, wenn es nach uns geht. Wir brauchen keine 2 Arbeitsorte. Wir haben alles in Brüssel, was wir brauchen. Wir entscheiden auch 2-mal im Jahr, dass wir die beiden Arbeitsorte nicht brauchen. Aber es steht halt anders im EU-Vertrag. Ja. Und wie gesagt, nur einstimmig zu ändern.
Ja, gegen Frankreich wird das schwer, aber Wanderzirkus haben sie das genannt. Ja. Dann bleiben wir da doch mal. Das heißt, sämtliche Abgeordneten und wahrscheinlich auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wer da so folgt, das heißt, es sind ja weit über 1.000, 2.000, 3.000 Leute, wie viel auch immer, ziehen nach Straßburg, nehmen sich da ein Hotel oder haben eine kleine Wohnung und so und dann ist Straßburg für 4 Tage wahnsinnig voll und belebt.
So ist es. Also für mich ist es jetzt relativ wurscht. Also ob ich mich jetzt Montag nach Brüssel oder nach Straßburg bewege, ist eine Reisebewegung, die ich machen muss. Meine drei direkt für mich arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brüssel aber, die gehen abends ganz normal nach Hause. Ja, die leben halt in Brüssel, die haben ihren Lebensmittelpunkt da und für die ist das eine Dienstreise. Das heißt, die packen einen Koffer, die mieten ein Hotel, die setzen sich in einen Zug und die haben dann eine Dienstreise. Und das sind dann nicht nur meine persönlichen Abgeordneten, das sind ja alle von der Fraktion, die mit müssen, also hauptamtlich der ganze Apparat vom Generalsekretär des Parlaments über die Leute, die die Protokolle schreiben, das Internet bedienen, die Steuerung der Sitzung machen bis zum Fahrdienst. Wir bewegen also wirklich Tausende von Leuten. Und zwar nur wegen dieser Dusseligkeit, dass wir von einem Ort zum anderen müssen und es kostet einen Haufen Geld und es ist eine Umweltbelastung, die man sich sparen kann. Und Sie hören daran, dass ich dessen auch überdrüssig bin, aber es ist eine der Verrücktheiten, mit denen man zurzeit noch in diesem Zusammenhang leider leben muss.
Das heißt, die Stadt ist relativ leer, wenn gerade nicht
Sitzungsverkehr. Ja, also das ist die zweitgrößte Unistadt Frankreichs. Also ja, das ist jetzt nicht Menschen. Ausgestorben, wenn wir da sind, aber da ist natürlich spürbar mehr los. Und dann sind die Besuchergruppen da, die Abgeordnete einladen dürfen. Das heißt, wir schleusen sicherlich nochmal 30.000, 40.000 Menschen durch die Stadt in den 4 Arbeitstagen, die ja essen, einen Guide mieten, ein Schiffchentour machen, ein Souvenir kaufen und da kommt einiges zusammen.
Sind Sie da auch dann im Hotel? Und und in Brüssel? Haben Sie da irgendwie
eine kleine Wohnung? Ja, das macht Sinn. Sind ja 10 Arbeitstage, die ich in Brüssel verbringe im Monat durchschnittlich. Da macht das absolut Sinn, eine eigene Wohnung zu haben, ja.
Gut, aber wir haben ja geklärt, Sie sind Essener. Wie ist das denn für einen EU-Parlamentarier? Also es ist ja sozusagen kann man Wahlkreis sagen, also Ihr Gebiet, für das Sie im Parlament sind, das ist ja schon größer als beim Bundestagsabgeordneten, da haben wir ja mehrere Wahlkreise in der Stadt, aber hier ist es ja das Ruhrgebiet und ein Teil des Niederrheins sogar noch größer geworden. Ja. Können Sie das überhaupt alles abdecken?
Also
Sie ja nicht ständig dem Bürger die Hand schütteln, jetzt so gesehen und Wahlkampf
vor Ort machen, passt ja kaum. Wir haben ja am 9. Juni wieder eine Wahl zum Europäischen Parlament. Da kommt diese Frage wieder auf uns zu. Und bei der Europawahl wählt man bei der SPD eine Bundesliste. Das heißt, es gibt keinen Wahlkreis, sondern wer zwischen Flensburg und Füssen das Kreuz bei der SPD macht, wählt alle, die da drauf sind.
Also ich kann nicht direkt Jens Geier wählen?
Nein. Sie können die Liste der SPD wählen und ich werde Bundesliste Nummer 2 sein. Das heißt also, mein Name wird auf dem Wahlzettel erscheinen, weil dann stehen immer die ersten 10 der Liste, die sind da abgedruckt. Aber da steht dann auch der Bundeslistenvorschlag der SPD, wenn man den Wahlzettel ganz genau anschaut. Aber tatsächlich kann man mich nicht direkt wählen. So, und insofern verteidige ich auch keinen Wahlkreis oder gewinne ihn, sondern wir sprechen in der Partei intern ab, wer trägt als Kandidat den Wahlkampf wo. Und deswegen ist Wahlkreis eigentlich immer so den Ausdruck, der jeder kennt. Korrekter wäre Zuständigkeitsbereich. Und der ist bei mir, jetzt Wahlkampf gibt es mehr Kandidierende als Abgeordnete natürlich, und mein Zuständigkeitsbereich sind 10 Bundestagswahlkreise. 10.
Ja, das sind schon ein paar Millionen Menschen dann.
Ja, und da ist man dann sehr gezielt unterwegs, aber es gibt ganz viele, die einen auch anfragen. Schulen, Betriebe, Gewerkschaftsgruppen, Kirchengruppen, Nichtregierungsorganisationen, die was von einem Europaabgeordneten wollen. Also auch da kann ich wieder sagen, mir ist nicht langweilig. Ich habe wenig Veranlassung, jetzt irgendwo auf dem Schützenfest zu erscheinen, weil ich muss die Menschen nicht pausenlos von mir überzeugen, weil ich den Wahlkreis gewinnen will.
Das ist höchstens eine Sache der Nahbarkeit, dass man sagt, die Politiker und Politikerinnen Natürlich. Sollen ja auch mitbekommen, was an der Basis so los ist und in den Städten des Ruhrgebiets oder ähnliches. Diesen Kontakt nehmen Sie auch, weil Sie hier wohnen, also da...
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Straße erkannt werde. Das ist mir noch nicht passiert. Ist auch nicht so, dass mir dadurch was fehlt. Aber natürlich ist das so, dass es auch mal Einladungen gibt und sag, unterhalte ich mal mit Landwirten, die ein konkretes Problem haben, ganz aktuell mit der Europäischen Union. Das mache ich natürlich, weil ich arbeite nicht im luftleeren Raum, sondern ich möchte was mitnehmen von zu Hause in meinem Zuständigkeitsbereich. Und schaue mir das auch gerne an und möchte auch wissen, was, um es mal flapsig auszudrücken, was die Entscheidungen, die wir in Brüssel fällen, vor Ort anrichten. Ja? Mhm. Und so, und das will ich dann auch lernen. Und wenn mir dann irgendeiner sagt, was ihr da beschlossen habt, wirkt sich für mich so und so aus, dann schaue ich mir auch gerne an, warum das so ist. Und dann bin ich auch gerne bereit, zu versuchen, solche Dinge abzustellen. Insofern sind mir so diese Vor-Ort-Termine sehr wichtig, aber ich laufe eben nur im Wahlkampf über den Marktplatz und verteile dann Röschen oder so. Sonst ist das schon sehr zentriert auf die Lösung und die Diskussion, die Lösung von Problemen und die Diskussion mit Betroffenen.
Fahren Sie auch mal Straßenbahn in Essen? Also wenn Sie in Rüttenscheid wohnen, Selten. Da sind ja einige, weil da kriegt Selten. Man auch mit, dass da Nachholbedarf ist. Vielleicht gibt es da mal ein paar EU-Gelder.
Dürfen wir, glaube ich, gar nicht fördern.
Schade. Vielleicht lässt sich da mal was machen. Ich finde, da geht doch was. Das andere ist, Sie haben gerade gesagt, Sie sind auf Platz 2 der Liste. Ich ziehe mal zusammen. Es sind 16 Abgeordnete der SPD im Europaparlament. Das heißt, wenn die SPD, selbst wenn sie ein bisschen an Stimmen verliert, da sind Sie ziemlich sicher wieder drin beim nächsten Mal.
Das heißt, Sie sind, ich traue meiner Partei zu, 2% bei den Europawahlen zu kriegen, ja.
Das heißt, Sie sind recht wichtig. Wer ist denn noch wichtiger? Wer ist auf Platz 1?
Katharina Barley.
Die mal Ministerin war.
Richtig.
In der deutschen Regierung. Für die SPD natürlich. Und gut, das ist also sozusagen, Arbeitsplatz ist ein Stück gesichert dadurch, dass sie jetzt nicht abhängig ist von der Wahl.
Oder? Da will ich. An der Stelle muss man, finde ich, immer ein bisschen Demut vor den Wählerinnen und Wählern haben. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich jetzt hier ganz entspannt sitze und denke, mir kann eh nichts passieren und deswegen ist alles egal, sondern ich bin schon jetzt in einer Art Vorwahlkampf und natürlich kämpfe ich für meine politischen Überzeugungen, für meine Partei und setze mich ein. Ich habe weniger Sorgen als andere. Das ist wohl wahr, aber ich finde, solange der Souverän nicht gesprochen hat, ist gar nichts sicher.
Und je mehr Leute von der SPD, also Politiker im Europäischen Parlament sind, desto besser ist es ja für unsere Vertretung und für die Sozialdemokratische in dem Fall.
So ist es.
Es ist ja ein bisschen schwierig, wenn wir da schon dabei sind. Die nächste Europawahl steht an, die Wahlbeteiligung oft etwas niedriger, weil man nicht so direkt weiß, wen man wählt bei den Wahlkreisen, aber auch insgesamt. Das letzte Mal gab es ja die Spitzenkandidatinnen oder Kandidaten, um genauer zu sein, die es dann am Schluss nicht wurden.
Ja.
Wie ist das diesmal? Also wie kann ich mir vorstellen, wen ich da wähle, wenn ich Europawahl?
Also also Deutschland entsendet 96 Abgeordnete in dieses Europäische Parlament und die Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland wahlberechtigt sind, das sind ja nicht nur Menschen mit einem deutschen Pass, übrigens auch zum ersten Mal Menschen ab 16, sondern man darf sich auch als EU-Bürger hier registrieren lassen. Dann wird man im Heimatland aus dem Wahlregister gestrichen, aber man darf dann auch Menschen aus Griechenland, aus Polen, aus Litauen, Frankreich, woher auch immer, die könnten theoretisch mitwählen und zwar dann auch Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der 96 Deutschen. Und diese Wahlbevölkerung entscheidet dann, wie die 96 zusammengesetzt sind. Und da werden wir bundesweit mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten um Vertrauen in die Sozialdemokratie werben. Und da sind wir dann auch auf Plätzen an Infoständen in Veranstaltungen und stehen Rede und Antwort.
Europa schlägt sich ja nieder, nicht nur im Parlament, das dann gewählt wird, sondern es gibt die Europäische Kommission, es gibt den Rat der EU, es gibt auch einen EU-Rat und den EuGH oder was weiß ich. Also es gibt vieles, was dann noch
europäische Institutionen gibt es eine ganze Reihe.
Ne? Von daher, Sie stehen für das Parlament und sind dort Abgeordneter und wollen es bleiben. Ich verzichte jetzt mal darauf, das im Einzelnen zu erklären, weil ich glaube, das muss man in Ruhe nachlesen oder schauen, was macht die Kommission und ähnliche. Wobei, Sie kriegen bestimmt öfter mal die Frage, so, wer war das jetzt mit der schrägen Gurke oder der geraden Gurke und den Normen, die es gibt, und dann ist es die Glühbirne und dann ist es das Plastik, das jetzt in der Flasche klebt.
Eigentlich ist das ja gar nicht so kompliziert. Also stellen Sie sich einfach die EU-Kommission wie die Regierung vor und das Parlament als die Institution, die die Bürgerinnen und Bürger wählen, diese Regierung zu kontrollieren. Ja, und die Kommission macht einen Gesetzgebungsvorschlag und wir ändern ihn ab. So. Und
es ist die Gelegenheit, jetzt zu sagen, weil ich merke, ich werde jetzt hier EU-kritisch und sage, was machen die da eigentlich alles? zu sagen. Und das fragen sich natürlich viele, weil so viele Leute und dann ziehen die noch alle nach Straßburg und bei der EU und dann haben wir gar nicht mehr, Deutschland kann sich gar nicht mehr durchsetzen. Was gibt es denn zum Beispiel Positives, wo Sie sagen würden, das finden wir wirklich gelungen, dass wir etwas EU-weit durchgesetzt haben?
Also zunächst mal ist die Europäische Union ja nicht für alles zuständig, sondern der EU-Vertrag regelt, was sie tun soll. Und das tut sie und alles andere tut sie nicht. So, und der Kern ist der europäische Binnenmarkt. Das heißt, Waren und Dienstleistungen dürfen sich in der EU frei bewegen. Und dafür braucht es Regeln. Und die Regeln machen wir in Brüssel und nirgendwo sonst. Und das kann sehr Großes sein. Beispielsweise, wie organisieren wir eine CO2-freie Energieversorgung der Zukunft? Damit habe ich mich die letzten 3 Jahre maßgeblich beschäftigt und geguckt, dass die Rahmenbedingungen, unter denen auch die Industrie hier im Ruhrgebiet arbeitet, auch so erhalten bleiben, dass wir auch weiter Arbeit haben und Investitionen haben. Und da war ich auch nicht ganz erfolglos, weil wir die Regeln beim Emissionshandelssystem so gesetzt haben, dass beispielsweise ThyssenKrupp Stahl gesehen hat, okay, wir können auch noch weiter mit Stahl Geld verdienen, und dann Investitionsentscheidungen gefällt hat, die dann auch zum Klimaschutz beitragen, nämlich zum Beispiel einen Hochofen auf Sicht abzuschalten und durch eine Direktreduktionsanlage, heißt das dann, technisch zu ersetzen, die dann in der Lage ist, grünen Stahl zu produzieren. Also wir fällen Entscheidungen, die realen, starken Einfluss haben auf die Ausrichtung unserer Wirtschaft, auf die Ausrichtung der Industrie, auf die Umsteuerung der Industrie. Und das können kleine Dinge sein wie der Kabelsalat fürs Handy. Ja?
Also einheitliche Kabelstecker.
Genau, da wird es in Zukunft nur noch einen Stecker geben in der Europäischen Union. Und selbst der Industriegigant Apple hat dann irgendwann mal gesagt, okay, wenn der europäische Binnenmarkt sagt, nur noch einen Stecker, dann gibt es in Zukunft auch nur noch einen Stecker.
Also solche Dinge, wie kommt das, dass das oft gar nicht so rüberkommt bei der Bevölkerung? Ich weiß ja auch, bei Mobilfunkhandys früher war das wahnsinnig teuer, ins Ausland zu telefonieren, und jetzt gibt es so ein europäisches Roaming, wo man förmlich für seinen Tarif auch nach Belgien und Niederlanden und Österreich telefonieren kann. Liegt das daran, dass das Ganze doch sehr groß und komplex ist, oder dass vor Ort es vielleicht untergeht zwischen Themen der Bundes- und Landes- und kommunalen
Regierung? Es gibt erstmal immer noch mal die Umsetzungsfrage. Das heißt also, wenn wir mit einer Gesetzgebung fertig sind, dann ist der nächste Schritt in der Kette oft, dass der Bundestag dann die deutschen Gesetze verändern muss. Und ich habe gerade eine große Gesetzgebung abgeschlossen, die mit Wasserstoff zu tun hat. Damit sind jetzt ganz wesentliche Investitionshemmnisse weggefallen. Das heißt, das geht jetzt praktisch an der langen Werkbank weiter zum Bundestag. Der nimmt sich jetzt das deutsche Energiewirtschaftsgesetz vor und verändert den Text dieses Gesetzes so, dass das, was wir beschlossen haben, sich da widerspiegelt. Und das machen alle anderen nationalen Parlamente auch. Am Ende haben wir, und deswegen machen wir den ganzen Quatsch, haben wir ein und dieselbe Rechtslage in ganz Europa. So sieht das aus. Und deswegen vergeht immer Zeit zwischen der Entscheidung in Brüssel oder Straßburg, bis es wirklich wirksam wird. Und irgendwann, wenn die Leute dann mal sehen, hey, der Stecker, mit dem ich irgendwie mein Bluetooth-Abspielgerät zu Hause auflade, das ist ja jetzt derselbe, den ich für mein Handy benutzen kann. Das ist aber schön. Ja, in dem Moment, wo das aber passiert, wird denen, wie Sie sagen, nicht bewusst sein, dass das auf eine europäische Gesetzgebung zurückgeht. Und dann würde ich natürlich mich freuen, wenn Radio Essen sagt, da haben wir mal mit dem Herrn Geier drüber gesprochen, jetzt ist es soweit, erzählen Sie mal, wie das gekommen ist.
Wir heben das auf hier, der Podcast ist auch in Jahren noch hörbar. Das kann ich schon versprechen. Aber man merkt, wie lange man Geduld haben muss. Und Sie sind, Ihr Alltag ist, wir waren ja auch ein bisschen beim Alltag, in vielen Ausschüssen zu sitzen, natürlich auch mit Lobbyarbeit zu machen und viel schreiben und lesen und dann wieder ein Ausschuss. Sie sind stellvertretendes Mitglied im Ausschuss, im Haushaltsausschuss und vor allem auch vollwertiges Mitglied im Ausschuss Industrie, Forschung und Energieausschuss. Richtig. Deswegen sind wir auch schon ein paar Mal jetzt auf das Thema Energie gekommen mit Wasserstoff, vorhin Kernkraft, nicht so das Ding der SPD, der deutschen SPD. Da sind Sie also, da nehmen Sie viel Zeit für, um in diesem Ausschuss auch was voranzubringen.
Das ist eigentlich 70% meiner Zeit. 10% ist vielleicht im Moment noch Haushaltsausschuss. Und der ganze Rest, der verteilt sich dann auf Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, weil wichtige Entscheidungen ins Haus stehen, wo man nochmal Dinge nachliest oder natürlich auch Petenten auf einen zukommen, E-Mails geschrieben werden, bitte kümmere dich darum. Und klar, wenn das jetzt noch zur Entscheidung ansteht, dann muss man sich erstmal da reinarbeiten und sagen, PFAS, was ist denn das überhaupt? Und die Kolleginnen und Kollegen fragen, was das ist. Scheint irgendwie eine wichtige Chemikalie zu sein, die man an ganz, ganz vielen Ecken braucht. Und dann fängt erstmal Problembewusstsein an. Da muss man erstmal verstehen, was wollen die eigentlich von mir? Warum ist das wichtig? Haben die ein ernstzunehmendes Anliegen? Oh ja, haben sie. Dann mal sagen, können wir denen helfen? Ja oder nein? Oder ihnen vielleicht auch schreiben, nee, wir haben eine andere Haltung zu eurem Problem. So, das nimmt dann natürlich auch noch Zeit mit in Anspruch. Ja, wir sind alle, man darf so sagen, Fachidioten, weil wir dann natürlich diejenigen sind, die größte Expertise in einem bestimmten Bereich haben und müssen uns dann auf unsere Kolleginnen und Kollegen verlassen und sagen.
Da stoßen ja auch ganz viele doch Länderinteressen aufeinander. Also nehmen wir mal Energie oder Ökologie und Energie, Green Deal und solche Dinge. Das spielt ja bei Energie mit rein. So, und da sagt Frankreich, da gehört aber die Kernkraft für uns dazu. Ja. Und da sagt Deutschland, wir brauchen aber das Gas noch.
Ja.
Wie sehr sind Sie da oft zwischen den Stühlen, wo Sie sagen, ich würde doch gern anders, aber da hindern mich doch wieder andere Länder. Ich muss immer wieder in Kompromisse rein.
Naja, also ich bin ein deutscher Politiker. Ich werde in Deutschland gewählt. Für mich ist jetzt natürlich erstmal wichtig, die Situation in meinem Heimatland zu reflektieren und zu gucken, dass uns da nichts passiert. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich bin aber auch ein Volksvertreter. Ich darf also eine andere Haltung haben als die deutsche Regierung. Ja, selbst wenn die von meiner Partei getragen wird. Und dazwischen muss man vermitteln. Also das heißt, mein Anspruch war immer, ja, lasst uns entschlossene Schritte in die Richtung gehen, das Klima zu schützen. Lasst uns den CO2-Ausstoß runterbringen. Aber lasst es uns so machen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Industrie auch noch eine Perspektive hat, um investieren zu können und die Freiräume hat, um investieren zu können, weil die Bewegung zum Schutz des Klimas dann nicht erfolgreich sein wird, wenn die Leute Angst kriegen. Das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt. Und deswegen muss beides möglich sein, der Klimaschutz und die industrielle Weiterentwicklung und nicht entweder oder. Und das ist mein Anspruch, da bin ich nicht ganz erfolglos bei.
Ziel kann ja dann nur sein, von Gas und entsprechenden fossilen Energien wegzukommen. Richtig. Sie haben es selbst schon gesagt, das Ruhrgebiet hat Potenzial, also ThyssenKrupp und sicher andere große Unternehmen werden daran arbeiten, dann mit ihrer Unterstützung in Richtung grüner Stahl, grüne Energie, Umsetzung, Wasserstoff und so zu gehen.
Absolut.
Würden Sie sagen, da sind wir schon relativ weit oder
wir sind
da muss einfach auch noch viel passieren, vielleicht auch von der deutschen Bundesregierung?
Na, wir sind auf jeden Fall sehr viel weiter, als viele glauben. Also ich habe vorhin von meiner Wasserstoffgesetzgebung gesprochen. Ich habe zwischendurch eine freundlich flapsige E-Mail bekommen vom Chef von ThyssenGas, also ein wichtiger bisher Erdgasversorger im vor allen Dingen östlichen Ruhrgebiet, aber auch deutlich darüber hinaus, der mir dann schrieb, ich habe 700 Kilometer Pipelines identifiziert, die ich jetzt auf Wasserstoff umrüsten will. Ich stelle Leute ein, die das planerisch und ingenieurtechnisch begleiten. Mach mal hin mit deiner Gesetzgebung. Ja, also in dem Moment, wo wir jetzt fertig sind und jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat und was er darf, glaube ich, dass sehr, sehr viel investiert werden wird und wir davon dann auch hören werden, weil die Unternehmen dann sagen werden, so, diese Leitung legen wir jetzt still für Erdgas, durch die wird Wasserstoff laufen. Und wenn es dann Wasserstoff ist, der in dem Elektrolyseur mit erneuerbarer Energie erzeugt worden ist, dann ist es eben grüner Wasserstoff. Und da wird die Zukunft sein, weil wir werden nicht alles mit Strom machen können.
So, an der Stelle steige ich aus, weil in Chemie hatte ich am Schluss eine 5, aber ich finde es hochspannend und hoffe, wenn der Strom auch grün noch fließen kann bei uns. Machen Sie ruhig weiter, Herr Geier, für uns in Europa. Ich habe aber noch ein paar kurze Fragen. Ja. Sie sind in diesen Ausschüssen, tragen Sie sich da in alle Listen ein und sind Sie auch da? Ich weiß, dass es irgendwann mal diskutiert wurde, dass es da Politiker, die nur kurz zum Eintragen kommen.
Ja, also natürlich, weil fachlich läuft die Arbeit dort. Also der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen über deren politische Ideen zur Veränderung der Gesetzgebung, das Anhören von Kommissarinnen und Kommissaren, die uns erzählen, was sie jetzt in der Gesetzgebung vorhaben. Wir haben letzte Woche dann, jetzt ist gerade zum 1. Januar 2024, ist die Präsidentschaft in der EU von der spanischen Regierung auf die belgische übergegangen. Das heißt, die führt jetzt sozusagen die Geschäfte für die Seite der nationalen Regierungen. Das heißt, sämtliche Ministerinnen und Minister treten bei uns an im Energieausschuss, die also fachlich da berührt sind, und erzählen uns, was sie die nächsten halben, sechs Monate voranbringen wollen. Und dann diskutieren wir mit denen.
Also Sie sind regelmäßig da.
Ich gebe mir Mühe.
Es gibt aber sicher auch einige, die sind nur ein Teil da oder tragen sich mal schnell in Listen
ein. Davon habe ich auch gehört,
ja. Wie ist das eigentlich mit den Sprachen in so einem Ausschuss überhaupt im Parlament? Also ich habe das ja auch mal besichtigt und diese vielen Glaskabinen mit Dolmetschern und Übersetzern, sind die immer alle aktiv oder wie ist das, wenn man von Finnisch in Spanisch übersetzen muss?
Also wir können, wir haben für die Steuerung der Diskussion eine Simultanübersetzung in den offiziellen Sitzungen, so dass ich also mir einen Kopfhörer aufsetzen kann und dann Deutsch höre. Das ist ein total anstrengender Job, deswegen wechseln sich die Kolleginnen und Kollegen da auch regelmäßig ab und die drei, die dann in der deutschen Kabine sitzen, die decken dann mal so eben 12 bis 15 Sprachen ab. Und das in einer Qualität, wir reden ja da nicht über unser letztes Ferienerlebnis, sondern wir reden fachlich und auch ein bisschen kompliziert. Und das müssen die können. Das läuft natürlich nicht fehlerlos, weil das Menschen sind, die auch mal einen Fehler machen. Aber das kann man sich dann an der Stelle verzeihen. Und normalerweise übersetzen die mit großer Gleichmut das, was sie hören. Manche sind so gut, dass sie dann ein bisschen auch die Emphase des Redners, der Rednerin nachmachen können. Und neulich hat, was so ein bisschen einreißt, ist, dass alle Englisch reden, auch wenn sie es nicht gut können. Ich hatte neulich eine Situation, dass ein spanischer Kollege von mir, der wirklich einen brutalen Akzent hat in seinem Englisch, als der dann sagte, ich wechsle jetzt ins Spanische, hörte ich auf dem Kopfhörer und Herr González sagt, dass er jetzt ins Spanische wechselt und die deutsche Kabine ist ihm dafür sehr dankbar. Aber das ist sozusagen ein erlaubter, aber eigentlich nicht, nein, eigentlich nicht erlaubter, aber tolerierter Übertritt, wo sich mal ein Übersetzer erlaubt, boah, gut, dass der aufhört, Englisch zu reden. Ich mache das lieber auf Deutsch, da kann ich mich am differenziertesten ausdrücken und hoffe, dass die anderen Kabinen, in dem Moment hat die Deutsche ja da ein bisschen Pause, eine Sekunde, dass sie mich dann auch anständig übersetzen, aber ich habe da überwiegend sehr positive Erfahrungen.
Und trotzdem hört man ja ein Sprachgewirr und muss irgendwie folgen. Wie viele Sprachen können Sie gut verstehen zumindest?
Also verhandlungssicher bin ich außer im Deutschen nur im Englischen. Zwei weitere zum Überleben, aber nicht ernsthaft für eine politische Debatte.
Welche Sprachen können?
Also Italienisch komme ich durch und Französisch auch, ein bisschen schlechter, aber wirklich nur zum Überleben. Im Italienischen kann ich eine basale Unterhaltung führen, im Französischen nicht.
Der Rest reicht dann für einen Urlaub.
Voilà, also da kommt's her. Ne? Und tatsächlich ist das ja so, Brüssel ist de facto zweisprachig, eigentlich rechtlich zweisprachig, aber de facto frankophon. Straßburg, klar, Französisch. Also wenn man da auch einfach mal ein Taxi fährt oder eine Bestellung abgibt oder nach dem Weg fragt, das kriege ich dann schon hin, aber weiter reicht's nicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sind ja schon lange im Europäischen Parlament, haben wir ja auch gerade gehört, haben auch doch schon eine ordentliche Bedeutung, auch in diesem Ausschuss. Gibt's noch einen Traumjob, ein Karriereziel, also Parlamentspräsident oder lieber Kommissar oder Kommissionspräsident oder so?
Meine Erfahrung ist, wenn man öffentlich darüber redet, wird man es nicht. Ich bin da für Vorschläge offen, aber ich bin eigentlich mit dem sehr zufrieden, was ich gerade tue.
Ich drück die Daumen, dass immer mal wieder was Neues passiert. Wir berichten darüber, wenn es soweit ist. Und haben ja gerne auch den Kontakt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ist schön im Radio zu hören, das klingt alles gut, ich möchte auch Politiker und auch EU-Politiker werden. Mhm. Ich frage das bei vielen Gästen und sage, wie wird man das eigentlich? Ist bei Politikern natürlich noch so eine eigene Sache. Ja. Sie haben auch Historiker studiert und so, also es kann über verschiedene Wege gehen. Aber was würden Sie jemandem raten, der sagt, ach, das möchte ich auch. Ich möchte mitmischen in dieser großen, doch wichtigen europäischen Institution.
Ja, also die universitäre Ausbildung ist überhaupt nicht verpflichtend. Mhm. Das sollte man, das passiert mir auch immer wieder, dass Leute glauben, man müsste Politik studiert haben, um das machen zu können.
Also man muss so
das
ins Lebenslauf fälschen oder so, man kann da durchaus auch.
Nein, bitte nicht, bitte nicht. Das wird alles irgendwann mal ruchbar und dann ist die Karriere ganz schnell vorbei. Man darf auch als Einzelbewerber oder Bewerberin für Wahlen antreten. Dafür muss man ein paar hundert Leute finden, die unterschreiben, dass sie richtig finden, dass man kandidiert. Nur ohne eine Organisation im Kreuz klappt das nicht. Das klappt auch auf der Ebene des Essener Stadtrats nicht. Da versuchen es auch mal welche. Und da braucht man ungefähr 1200 Stimmen für einen Ratssitz. Bei mir sind das im Europäischen Parlament, geht das dann schon in die Hunderttausende. Man braucht eine Organisation im Kreuz. Und das heißt, man muss sich irgendwann mal entscheiden, was ist die Partei, der ich mich am wohlsten fühle? Das muss keine hundertprozentige Übereinstimmung sein. Die habe ich mit meinem Laden auch nicht. Aber wenn man sagt, die Richtung stimmt, dann reicht das eigentlich. Und da muss man da eintreten, da muss man sich engagieren und so, dass die Leute irgendwann sagen, hey, der kann doch was oder die kann doch was. Und dann, dann gibt's auch noch mal irgendwann eine Abstimmung. Weil manchmal ist man nicht der Einzige, der was will. Und diese Abstimmung muss man dann gewinnen. Und dann ist man nominiert. Und dann braucht man in meinem Fall noch einen schönen Listenplatz. Und dann ist man Abgeordneter.
Dann läuft's. Aber ist ein gewisser Weg. Und jetzt versuchen das ja viele und einige schaffen es auch, die, ich sag mal so, Demokraten im Europäischen Parlament nicht so gerne sehen, nämlich Populisten und Extreme. Und wir sehen ja in ganz Europa, es gibt ein gewisses Erstarken in vielen Ländern, letztlich auch in den Umfragen in Deutschland sieht man es von Rechtspopulisten, von den extremen Nahen in ihren Meinungen. Wie gehen Sie damit um? Also mit Sorge sicher, aber wie begegnet man denen? Also gibt es in dem Europäischen Parlament auch eine Brandmauer, dass man mit denen nicht redet oder zusammenarbeitet? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also im Moment gibt es zum Beispiel die Haltung, dass meine Fraktion grundsätzlich einem Antrag der Faschisten nicht zustimmt. Mhm. Da steht dann bei uns ein Minus in der Abstimmungsliste und dann stimmen wir das weg. Es gibt bei der Besetzung von Positionen, da gibt es dann das französische Wort für Cordon Sanitaire, also ein Säuberungskreis, dass sich die demokratischen Fraktionen darauf verständigen, den Rechtsaußen, den geben wir nichts. Das heißt, da stimmt dann auch bei der Benennung von Vizepräsidenten fürs EP, Ausschussvorsitz oder so, stimmt dann der Rest dagegen, dass die Positionen an der Stelle bekommen. Und ansonsten hat man miteinander nichts zu tun. Ich vermeide, guten Tag zu sagen. Manchmal komme ich nicht umhin. Aber ansonsten habe ich mit diesen Leuten nichts zu reden. Und ich muss ihnen natürlich meine, wenn ich die Beiträge im Ausschuss auf Deutsch höre, kann ich es nicht verhindern. Wenn sie auf einer Sprache kommen, die ich nicht verstehe, mache ich einfach den deutschen Kanal aus. Also da gibt's keine Zusammenarbeit, weil die wollen ja auch nichts lösen. Also es reicht denen, auf ein Problem zu warten, den Menschen vor dem Problem Angst zu machen und hinterher den Leuten zu erklären, wer schuld ist. Aber gelöst haben die noch nichts. Und als konstruktive Kraft im Sinne von, wir haben da eine Idee, wie man ein Problem löst, tritt die Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament eigentlich auch nicht auf. Es gibt einzelne Leute, die haben eine fachliche Ahnung, es gibt einen italienischen Kollegen in meinem Ausschuss von der Lega, der hat zu energiepolitischen Fragen die eine oder andere gute Idee, das ist nicht abzustreiten. Aber dass die Fraktion wirklich Lösungen für Probleme anbietet, mit denen Europa kämpft, könnte ich nicht sagen.
Aber in Europa gibt es ja auch rechtspopulistische Parteien, die durchaus, also wo ist die Grenze, sagen wir mal so. Also Frau Meloni aus Italien geht ja auch in die Richtung. Herr Orban ist auch bekannt als jemand, der doch Rechtspopulist und schon Richtung autokratisch handelt.
Ja.
Mit denen muss man doch trotzdem reden, vor allem auf der Ebene.
Also mit Herrn Orban habe ich ja nichts zu tun. Mit dem darf sich Olaf Scholz im Europäischen Rat rumschlagen, mit Frau Meloni auch. Ich habe mit ihren Hintersassen als Abgeordnete zu tun. Und die Partei von Herrn Orban ist im Moment fraktionslos. Das heißt, in einer Debatte tritt mal jemand von denen auf, schnauzt uns alle an und geht wieder nach einer Minute, weil viel länger Redezeit hat man ja nicht. So, das ist dann auch kein Beitrag zur Lösung. Insofern muss man da die Augen verdrehen und an der Stelle dann mal eine Minute geduldig sein und das war's dann auch. Ne? Die Frage ist, was passiert, wenn die Leute zunehmen werden, weil die können dann auch irgendwann mal eine Blockade darstellen für progressive Lösungen.
Ja, und Sie haben ja gesagt, Demut vor dem Wähler. Es gibt ja Wählerinnen und Wähler in Europa, auch in Deutschland, die eben die Parteien wählen.
Ja.
Dann dort für diese...
Aber deswegen mache ich ja einen Wahlkampf. Aha. Und deswegen trete ich ja auch in Veranstaltungen auf, um den Leuten dann auch zu sagen, ihr hängt die falschen Hoffnungen an diese Menschen. Und die werden nicht zu ihrer Lösung beitragen. Also ich will mal ein ganz konkretes Beispiel sagen, wenn ich das darf, wo wir eine sozialpolitische Verbesserung gebracht haben. Wir haben eine Mindestlohnregelung in der Europäischen Union beschlossen, die jetzt jeden Mitgliedstaat verpflichtet, einen Mindestlohn einzuführen nach bestimmten Vorgaben. So, jetzt könnte man sagen, kalter Kaffee haben wir in Deutschland schon, aber in derselben Richtlinie steht drin, dass eine Tarifbindung von 80% angestrebt werden muss und die ist in Deutschland deutlich geringer. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, liegt die zwischen 30% und 40%. Alle anderen Löhne sind nicht mehr tarifgebunden. Mhm. So, das ist die Steilvorlage für Hubertus Heil, jetzt ein Gesetz zu machen, was dafür sorgt, dass die Tarifbindung erhöht wird und das bedeutet, mehr Menschen werden höhere Löhne bekommen. Und jetzt raten Sie mal, wie die Faschos im Europäischen Parlament abgestimmt haben. Natürlich dagegen. Aha. Also da, wo es zum Schwur kommt, sind die eben auch nicht da. Ja, die sind eben nur da, wenn es darum geht, auf andere Leute zu zeigen und die zu verhetzen und zu erklären, wer angeblich schuld ist an der Misere, aber sie tragen nichts nach vorne. So, und mit solchen Argumenten muss man dann auch auf Menschen zugehen und sagen, so, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wollt ihr die Großmäuler oder wollt ihr die Leute, die was bewegt kriegen?
Also mit Sach- und Fachpolitik, auch mit guten Ideen, lässt sich gegen den Rechtsruck in Europa was unternehmen?
Das ist meine große Hoffnung.
Und mit den Bürgern, wie sehen Sie die Demonstration, die es jetzt in den letzten Tagen ja mehr gegeben hat, auch gegen Rechtsextremismus? Hier in Essen hatten wir ja auch 6.700, glaube ich, waren es Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Das ist ein ganz, ganz großer, ganz großes Hoffnungszeichen. Es zeigt, dass nachdem Korrektiv ja diese merkwürdige Konferenz in Potsdam da aufgedeckt hat, was wirklich in den Köpfen einiger dieser Rechtsextremen vor sich geht und das deutliche Zeichen der deutschen Zivilbevölkerung war, bis hierhin und nicht weiter, wir machen jetzt mal deutlich, wo wir stehen. Das verändert natürlich auch die Atmosphäre. Das wird dazu führen, dass Menschen, die vielleicht vor diesen Demonstrationen in der Mittagspause in der Kantine dann mal gesagt haben, ja, ich wähle jetzt auch rechts außen, dann alle mit dem Kopf genickt haben, wo jetzt mal wahrscheinlich eher die Reaktion wäre, hast du noch alle Tassen im Schrank. Und das ist der Beginn der Eindämmung, dass den Leuten klar wird, ihr seid nicht die Mehrheit. Die Mehrheit steht woanders. Ihr seid eine Minderheit und eine, die zerstörerisch wirken kann für diese Demokratie. Und im Moment, wo darüber gesprochen wird, habe ich die Hoffnung, dass es gelingt, den Rechtsruck ein Stück weit einzudämmen.
Letzte Frage vor der Kurzsatzrunde, weil ich sehe, wir haben schon eine Stunde gesprochen, Herr Geier. Also das geht schnell vorbei und im Parlament dürfen Sie oft nur eine Minute sprechen. Von daher haben wir schon einiges geleistet. Im Parlament, da haben Sie ja durchaus als Parlamentarier auch eine gewisse Macht. Ich habe mal gesehen, wenn Kommissare bestellt werden, die müssen sich auch verantworten und reden und die dann auch gewählt werden.
Ja.
Haben Sie da mal einen Moment erlebt, wo Sie sagen, oh wow oder so? Also so ein Aha-Moment kann auch in einer anderen Situation gewesen sein, wo Sie sagen, hey, ich merke, dass ich hier was bewege oder das ist gerade ein sehr bewegender Moment im
EU-Parlament. Ach, davon gab es natürlich viele. Aber wenn Sie beispielsweise die gerade die Kommissarwahl ansprechen, ja, da gab es eine Französin, die der Vorschlag der französischen Regierung war unter Macron. Und die haben wir aus einigen Gründen angeschossen, weil die sowohl in ihrem privaten Finanzgebaren ein paar unsichere Stellen hatten, wie auch uns fachlich als nicht geeignet erschien. Und die erste Reaktion des französischen Präsidenten war bisschen laut in dem Sinne von, was fällt euch denn eigentlich ein? Und dann haben die Fachausschüsse, die Dame angehört haben, gesagt, die wählen wir nicht. Wir schreiben jetzt einen Brief von Frau von der Leyen und sagen, pass mal auf, wenn du die in deine Kommission nimmst, sehen wir große Probleme, das Kollegium zu bestätigen. Daraufhin hat sich Frau von der Leyen an Macron gewandt und gesagt, die ziehst du bitte zurück. Und dann war die weg. Und dann kriegten wir einen neuen Vorschlag. Und dann kann man mal sehen, so, geht doch.
Da ist doch ein gewisser Einfluss. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein. Ist Ihnen auch mal was Peinliches passiert im Parlament? Also am Rednerpult oder mal ein Glas Wasser umgefallen oder den Faden verloren, so ein Blackout oder so?
Das kommt vor. Ich glaube, ich bin uncool. Also ich auch nach einigen Jahren Europäisches Parlament bin ich immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich im Plenum spreche. Dann nimmt man sich vorher was ein bisschen vor und hat eigentlich auch noch einen Zettel vor sich und plötzlich große Leere im Kopf und dann vergehen von dieser Minute Redezeit wertvolle Sekunden, wo man auf seinem Zettel guckt und denkt, wo bin ich? Und dann atmet man tief durch und dann findet man den Punkt wieder und denkt, oh ja. Und das sind unangenehme Situationen.
Kennen wir vom Radio. Und die Minute wird dann noch, also sie wird dann ewig lang für Sie, aber ist dann auch schnell vorbei, wenn es um Inhalte geht. Ich habe jetzt sozusagen auch eine Minute oder vielleicht dauert es zwei, die Kurzsatzrunde zum Schluss. Ja. Ich fange Sätze an und Sie beenden die kurz, also nur der Satz.
Okay.
Bevor ich hier ins Radio Essen Studio kam, da habe ich
kurze Zeit in meinem Essener Büro gehabt, um ein paar Probleme mit meinem Büroleiter zu besprechen und Tee zu trinken.
So, das hier hatten wir schon fast. Das leckerste Essen in der Kantine der EU in Brüssel ist?
Sagen wir mal die Spaghetti Bolognese.
Ja, weil Fränkisch gibt's ja nicht, das hatten wir ja schon geklärt. Wenn ich im Ruhrgebiet mal etwas Ruhe brauche, dann gehe ich?
Bei mir aufs Sofa.
Für die Präsidentschaftswahlen in den USA wünsche ich mir?
Dass Biden krachend gewinnt.
Wenn ich eine Journalistenfrage nicht mehr hören kann, dann ist das?
Langweilig und dann lasse ich es den Kollegen dann auch wissen.
Ja, jetzt wüsste ich gern, welche Frage das ist, aber...
Da gibt es wunderbare Beispiele und da habe ich so meine Techniken, die dann auch ein bisschen abtropfen zu lassen.
Ich hoffe, es war heute keine dabei.
Nee, überhaupt nicht, aber wir könnten es mal durchspielen.
Was ich bei Bahnfahrten immer schon ändern wollte, ist?
Dass Dinge in den Zügen der Deutschen Bahn immer wieder nicht funktionieren.
Toiletten, Kaffee.
Was auch immer. Also im Moment müsste man die ja, ist das ja ein Glücksfall, dass ein Zug mal pünktlich kommt und ich rechne als eigentlich mittlerweile immer mit der doppelten Reisezeit, weil manchmal muss man ja pünktlich ankommen, weil man Termine einhalten muss, weil das Plenum geht halt um 17 Uhr los und dann will man dann auch irgendwie um 16 Uhr zu der vorbereitenden Fraktionssitzung in der Stadt sein. Und früher reichte das, um 11 loszufahren, jetzt muss ich um 9 losfahren.
Ja, man muss vielleicht eher aufzählen, was funktioniert, sonst wird's zu lang. Ja. Wenn ich mir 3 Prominente aussuchen könnte, mit denen ich essen oder was trinken gehe, dann wären das?
Also ich glaube, Joe Biden finde ich wirklich spannend.
Dürfen auch Schauspieler sein.
Ja, ich überlege gerade. Also ich glaube, den Herrn Cumberbatch als Schauspieler, den sehe ich immer wieder sehr, sehr gerne in seinen Rollen. Und dann würde ich vielleicht noch jemand aus der schreibenden Zunft nehmen. Wen nehmen wir denn da? Vielleicht den Herrn Murakami.
Okay, das sind 3. Die besten Pommes in Brüssel gibt es?
Großer Schulenstreit, ist eine eigene Sendung wert. Meine persönliche Prominenz ist das Maison Antoine auf dem Place Jourdan. Hat eine eigene Facebook-Adresse.
Ja, da war ich zuletzt auch. Ja. Das ist wirklich gut. aber klar, es gibt auch mal eine sehr gute Pommes in Brüssel. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
ich absolute Ruhe um mich habe.
Da werden wir gleich für sorgen. Das war die Kurzsatzrunde zum Schluss. Unser Gast, der EU-Abgeordnete Jens Geier, hat gleich noch das letzte Wort, aber ich spreche schon mal die Abschiedsworte. Das war die 99. Folge von Essen im Ohr. Ihr könnt gerne auch die 98. davor hören oder alle 98 sogar. Ihr findet alle Ausgaben ja überall da, wo es Podcasts gibt. Und die Nummer 98 ist übrigens mit einem Psychologen, der uns sagt, wie wir mit schweren Krisenzeiten und Erschöpfung umgehen können in diesen Zeiten und warum das gerade wirklich so eine belastende Zeit ist, wenn man sich nicht Wege sucht, den Druck und die Ängste oder sich davon zu befreien. Nach dieser Ausgabe 99 von Essen im Ohr heißt das, wir feiern das nächste Mal Jubiläum und das gesamte Podcast-Team wird anwesend sein und eine bekannte Band aus dem Ruhrgebiet kommt auch, die einen internationalen Erfolg vorweisen kann. Ja, aber auch schon kräftige Höhen und Tiefen erlebt hat. Ist geplant, Frieda Gold willkommen, soll kommen zu Essen im Ohr und da sind wir auch alle mit dem Team dann dabei zur 100. und schauen auch auf 100 Ausgaben zurück. Also abonniert am besten den Podcast, dann verpasst ihr auch die nächste Ausgabe nicht. Und wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ja, das war's schon. Ich bin Christian Pflug und übergebe zum Schlusswort an den Ruhrgebietler und SPD-Mann aus Essen, Jens Geier. Und den Gast heute bei Essen im Ohr, wie gewöhnlich, Sie haben das letzte Wort.
Vielen Dank, Herr Pflug. Es hat großen Spaß gemacht, bei Ihnen heute bei Radio Essen zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was erzählen konnte über meine Arbeit. Jeder Satz hat wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber so ist das nun mal in der Politik. Man muss sich darüber streiten können, was Leute sagen und wollen. Ich freue mich, mal ein bisschen dargestellt zu haben, wie die Arbeit im Europäischen Parlament wirklich läuft, dass wir uns nicht über krumme Gurken unterhalten, sondern dass wir versuchen, Dinge in Europa besser zu machen für alle in der Europäischen Union und dabei natürlich die Lage zu Hause nicht aus dem Blick verlieren. Würde mich freuen, wenn mehr Menschen vielleicht auch durch den Podcast ein bisschen neugierig geworden sind auf die Arbeit, die wir da machen. Ich selber mache einen Videopodcast, kommt zweimal im Monat, ist auch nur 2 Minuten lang zu aktuellen Fragen und freue mich auf Interessensbekundungen an der Europapolitik und eine große Bitte ist, gehen Sie wählen am 9. Juni und wählen Sie eine demokratische Partei.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.